ARD.
Josefa, beeil dich, es geht gleich los.
Mozart läuft hinter der Bühne noch einmal durch alle Gänge des kleinen Theaters, wo an diesem letzten Septemberabend 1791 seine neueste Oper zum ersten Mal aufgeführt wird. Er selbst wird dirigieren, obwohl er sich seit einigen Wochen nicht recht wohl fühlt. Aber er weiß, die Zauberflöte wird endlich wieder Geld in die klammen Kassen spülen. Mozarts Frau Konstanze ist oft in Kur, muss sich mit sündhaft teuren Bädern von ihrer sechsten Schwangerschaft innerhalb der 8 Jahre Ehe mit Wolfgang Amadeus erholen. Heute Abend liegen die Nerven bloß, denn die Aufbauten und Kostüme sind aufwendig, märchenhaft. Vor allem Josefa, Mozarts Schwägerin, die ältere Schwester von Konstanze, steht schon mit ihrem weit ausladenden, mit kleinen schimmernden Spiegeln besetzten Kleid da. Aber der Kopfschmuck fehlt noch. Eine Krone der dunklen Macht, ein majestätischer Strahlenkranz, obenauf große Glasperlen. Zwei Gehilfen setzen die Krone vorsichtig auf. Josefa Weber-Hofer wird zur Königin der Nacht. Mozart ist 21, als er in Mannheim zum ersten Mal schicksalhaft auf die Sängerfamilie Weber trifft. 4 Töchter umschwirren ihn in der sparsamen Behausung. Josefa, Konstanze, Sophie und Aloysia, in die er sich unsterblich verliebt. Aber große Enttäuschung, seine Hoffnung auf Anstellung als Kapellmeister am Mannheimer Hof zerschlägt sich. Und Aloysia mit ihrer wunderbaren Sopranstimme wendet sich bis zu Mozarts nächstem Besuch einem anderen zu. Vier Jahre später. Plan B. Mozart kündigt mit einem berühmten Tritt in den Hintern-Zitat seine Stellung beim Erzbischof im verhassten Salzburg und geht nach Wien. Findet Unterschlupf. Genau, im Haus mit der herrlichen Adresse zum Auge Gottes der gerade hierhin gezogenen Familie Weber. Aloysia ist schon verheiratet. Sophie ist sehr charmant, aber nicht sein Typ. Josefa, die älteste Tochter, beurteilt er als eine faule, grobe, falsche Person, die es dick hinter den Ohren hat. Bleibt Konstanze Weber. Das Auge Gottes sieht alles. Er heiratet Konstanze wenige Monate nach seinem Eintreffen in Wien und die grobe, falsche Josefa ist nun seine Schwägerin. Josefa hat eine außergewöhnlich wendig, temperamentvolle Stimme. Mozart gibt ihr ein paar Gesangsstunden, dann widmet sie sich bei anderen Pädagogen einer Ausbildung ihres hochreichenden Soprans und findet just im Jahr der Uraufführung der Zauberflöte eine Anstellung am Theater auf der Wieden, wo auch die Zauberflöte über die Bühne gehen soll, 1791. Mozart hat nur noch wenige Monate zu leben. Chef des Theaters ist Emanuel Schikaneder, ein Freund Mozarts, der ihm nicht nur die Idee zur Zauberflöte in den Kopf pflanzt, sondern auch das Libretto schreibt und bei der Aufführung die Rolle des Papageno übernimmt. Josefa ist die Diva im Ensemble, denn ihre Stimme hat sich zu einem wahren Wunder entwickelt. Und Mozart weiß ganz genau, dieses Wunder zu inszenieren. Er schreibt seiner Schwägerin die Partie passgenau auf den Leib. Sie hat in der 3-stündigen Oper nur 2 Auftritte, aber die haben es in sich. Zuerst ist sie noch die gute Königin der Nacht, die ihre entführte Tochter Pamina zurückhaben möchte und den Prinzen Tamino mit dieser Aufgabe beauftragt. Hier kündigt sich in ein paar Koloraturen und Spitzentönen schon an, was später die zweite, die berühmte Arie der Königin der Nacht ausmachen soll. Atemberaubende Vokalakrobatik. Josefa ist der Star der Aufführung. Die Königin der Nacht ist erst da. Denn nun, im zweiten Aufzug, in der zweiten Arie, hat sich die sorgende Mutter als Rachefurie entpuppt. Sie gibt Pamina einen Dolch, mit dem die Tochter den Widersacher Sarastro ermorden soll. Fühlt nicht durch dich, Sarastro, Todesschmerzen, so bist du meine Tochter nimmermehr. Heißt, wenn Pamina den Auftrag nicht in die Tat umsetzt, wird sie verstoßen auf ewig. Drei Minuten brodelnde Hölle, in denen Mozart 8,5 Wochen vor seinem Tod seiner ganzen Genialität furiosen Ausdruck verleiht. Allein der Anfang, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Hier brodelt die Magma einer glühenden Rachehölle. Zwischen den Worten schießen explodierende Orchesterschläge wie Flammen empor. Allein dieses Szenario lässt uns schon erschrecken, denn der ganze Hass der Rachekönigin hat uns im Griff. Und dann sehen wir den Dolch, den sie zückt, um ihn ihrer Tochter als Auftragsmordwaffe in die Hand zu drücken. Die scharfe Klinge glitzert im gleißenden Mondlicht. Und dann kommen die berühmtesten Töne der Josefa Hofer, der Königin der Nacht. Das dreigestrichene F. Das gibt's doch nicht. Niemand kann sich erinnern, so etwas je gehört zu haben. Es ist die Vision eines Zustechens des spitzen Dolches, der in die Haut eindringt. Aber die Königin ist noch nicht fertig mit ihrem höllischen Rachefeldzug. Verstoßen sei auf ewig, zertrümmert seien auf ewig alle Bande der Natur. Diese Ewigkeit erfahren wir durch die Energie eines ewig gleichbleibenden Tones. Und dann eine letzte Warnung. Hört, Rachegötter, hört der Mutter Schwur. Da werden noch einmal alle dunklen Mächte auf den Plan gerufen. Dazwischen das wilde Schnaufen des Höllenorchesters. Die Arie der Königin der Nacht. Mozart hat seiner Schwägerin damit die Rolle ihres restlichen Sängerinnenlebens geschenkt. Allein im Oktober nach der Uraufführung ist die Zauberflöte 20 Mal ausverkauft. Und dann geht es erst richtig los. Hunderte Male kann Josefa in dieser Partie glänzen. Mozart bekommt vom Siegeszug seiner Zauberflöte und dem Emporkochen der Hölle Rache als einer der bekanntesten Opernarien überhaupt nichts mehr mit. 5 Versionen möchte ich vorstellen. Und auch hier wird wieder klar, wie die Königin der Nacht ihren Hass versprüht. Alles
Interpretationssache.
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 Interpretationssache. Interpretationssache.
Ich bin Roland Kunz. Diesen Podcast bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und in den Shownotes findet ihr alle Angaben zu den Aufnahmen. Die Nummer 1, Lucia Popp. Lieblingssängerin von Leonard Bernstein, auf allen Bühnen der Welt gefragt und gefeiert. Mit 24 debütiert sie in ihrer Heimat Bratislava in ihrer langjährigen Paraderolle als Königin der Nacht. Und die legendäre Sängerin Elisabeth Schwarzkopf ruft ihr danach zu: Sie sind ein Wundertier! Als Lucia Popp mit gerade mal 54 an einem Hirntumor die Lebensbühne verlässt, hat sie nach ihrem selbst ausgerufenen Motto die Menschen bereichert. Ich bin dagegen, dass man sich zu Tode schont. Ihre Königin der Nacht ist legendär. Jeder Ton der damals 24-Jährigen, aufgeladen mit scharf leuchtender Racheglut, die Spitzentöne mit bedacht gesetzte Dolchstöße über dem von Otto Klemperer dirigierten Philharmonia Orchestra.
Erfülle Rache, kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung, Tod und Verzweiflung.
Die Nummer 2. Boah, eine Furie. Edita Gruberova. Übrigens ebenfalls gebürtig in der Slowakei. Lange Zeit gilt sie als Königin der Koloraturen. Verabschiedet sich untypischerweise erst mit 72 unter einstündigem Applaus von ihrem Publikum der Bayerischen Staatsoper. Sopranistinnen hören häufig Mitte 60 auf. Edita Gruberova entfesselt gemeinsam mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Bernhard Haitink alle Mächte der Hölle. Es ist ein wildes Rasen vor Wut. Das Orchester unterstützt die aggressive Haltung mit scharfen Akzenten. Die Spitzentöne der Königin sind metallisch und treffsicher. Die dritte Version, die Französin Patricia Petitbon, ausgewiesene Spezialistin barocker und klassisch-historischer Aufführungspraxis. Mit Concerto Köln hat sie ein versiertes Orchester zur Seite und singt in der Lage, die zur Mozartzeit durch die mit Darmsaiten bestückten Streichinstrumente Realität war. Alles einen halben Ton tiefer. Das Ensemble nimmt das Tempo langsamer als zuletzt bei der Gruberova. Die Schläge des Orchesters hauen gehörig rein ins Gebälk der Hölle. Patricia Petitbon steht durch eine vehemente Aussprache der Konsonanten als feuerspeiende Königin der Nacht vor uns. Die 4. Simone Kermes, Leipzigerin mit Hang zu exzentrischer Robe und ebenso exzentrischem Auftritt. Was die Koloratursopranistin kann und was ihr auch diverse Auszeichnungen unter anderem als Sängerin des Jahres einbringt, das stellt sie nicht nur als Crazy Queen of Baroque Music unter Beweis, sondern auch als Königin der Nacht. Auch ihr stehen historische Instrumente zur Seite. Und zwar noch einmal Concerto Köln. Wer jetzt eine ähnliche Interpretation erwartet, täuscht sich. Unter Simone Kermes Furienansatz wird auch das Orchester zum Drachen. Die Hölle lebt und sie bebt. Textverständlichkeit 1a. Die Dolchstiche sitzen, die Flammen züngeln.
Du bist du meine Tochter, nimm mich, so bist du.
jetzt noch die Nummer 5, die berühmteste Königin der Nacht dieses Erdenrunds. So berühmt, dass man die Aufnahme mit Edda Moser und dem Orchester der Bayerischen Staatsoper 1977 als Botschafter der Menschheit auf einer goldenen Schallplatte mit der Raumsonde Voyager 2 ins Universum schickt. Die Grande Dame hat einige Momente puren Glücks erlebt. Für sie sind es die Momente, in denen man sich nichts mehr wünscht und sich vor nichts mehr fürchtet. So erlebt zum Beispiel in der New Yorker Met, als Edda Moser uneingesungen für die an einer Pilzvergiftung erkrankte Lucia Popp einspringt und für Furore sorgt. Allerdings noch mehr Furore nach der Vorstellung macht, als sie vom Manager der Met, Mr. Bing, verlangt, dass man ihr für die nächsten Vorstellungen zwecks besserer Bühnenerreichbarkeit ein Loch in den hinteren Kulissenvorhang schneiden solle. Antwort Mr. Bing: Gut, das machen wir. Allerdings kostet dieses Loch $86.000. Die können Sie mir gerne bezahlen, denn dieser Vorhang ist handgemalt von Marc Chagall. Und jetzt Edda Moser als Königin der Nacht. Schneidend, kompromisslos, wütend, durchdringend, kraftvoll. Der Text ist ihr Gesetz. Edda Moser ist bei dieser Aufnahme 33. So alt wie damals Josefa Hofer, als Mozart ihr die Partie schrieb. Das waren 5 der zahlreichen Interpretationen der Königin der Nacht. Zur Erinnerung jetzt noch kurze Ausschnitte aus dem zweiten Teil der Arie, in den wir bisher noch nicht reingehört haben. Die Nummer 1, Lucia Popp. Lyrisch nimmt sie die anspruchsvolle Koloraturkette und anschließend die Spitzentöne. In provokanter Sanftheit, also quasi eine süffisante Rachekönigin. Die Nummer 2, Editha Gruberowa. Sie lässt die Tonkette kommen wie Wogen der Wut. Die Spitzentöne sind dann wie kurze, aber effektive Akupunkturnadeln, die selbst die stärksten Nerven zum Vibrieren bringen. Nummer 3, Patricia Petitbon. Hier möchte ich gern den beeindruckenden Schluss der Arie spielen. Hört, Rachegötter, der Mutter Schwur. Das gelingt Patricia Petitbon beschwörend, angsteinflößend, ein Orakel der leidenschaftlich zerstörerischen Kraft in jedem Wort. Und die 4, Simone Kermes mit demselben Ensemble. Auch hier Schaum vor dem Mund, Orchesterschläge wie Explosionen. Sarastro wird erblassen. Den Erblassungston nimmt Simone Kermes scharf wie ein Messer und setzt ihn eiskalt an. klasse. Und dann hört. Ein Ausrufezeichen nach dem anderen. Ein Höllenabgrund nach dem anderen. Die fünf, Edda Moser, die Botschafterin der Menschheit im Universum, das ist ein Infernal. Sie singt aus, sie gibt alles mit metallischem Ton. Was eine menschliche Stimme an Kraft, Wut und Hass produzieren kann, das liegt tatsächlich in dieser Aufnahme. Edda Moser. Aber jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung. Etwas sehr ernst gemeintes, denn diese Sängerin ist ebenfalls legendär. Florence Foster Jenkins. Schon mal gehört? Eine betuchte Amerikanerin ohne Gesangsausbildung, aber mit großen Ambitionen. Sie kann durch den Ruf einer Diva der falschen Töne zwischen 1920 und 1944 ausverkaufte Säle verbuchen. Später gibt sie wenige Konzerte, aber mit 76, da will sie es noch einmal wissen. Mit ihrem langjährigen Klavierbegleiter Cosme McMoon mietet sie die New Yorker Carnegie Hall, die binnen Stunden ausverkauft ist. Florence macht ihren letzten Auftritt. Einen Monat später stirbt sie an einem Herzinfarkt. Florence Foster Jenkins. So heißt übrigens auch eine berührende Filmkomödie mit Meryl Streep, die für ihre Rolle als höchst sensible und verletzliche Florence Foster Jenkins mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Absolut empfehlenswert. Schön, dass ihr Interpretationssache den Musikpodcast von SR Kultur verfolgt. In der ARD Audiothek gibt's auch alle übrigen Folgen, viele Songs und Klassikwerke mit Suchtpotenzial. Falls ihr eine Anregung habt, was ich hier an dieser Stelle unbedingt mal in den Vergleich nehmen könnte, wie immer, schreibt uns an interpretationssache@sr.de, so wie etwa Rebecca Bade, die sich die Arie der Königin der Nacht gewünscht hat. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp. Mit ihrem Musikwissen prahlen, das können Lauri und Uli ganz hervorragend. Welche Drogen werden im Orchestergraben eingeschmissen? Was verbindet Pokémon und Tschaikowski? Welche Strukturen verhindern Diversität in der Branche? Und warum hatte Wagner einen Fetisch für Samtunterhosen? In Klassik für Klugscheißer bekommt ihr längst vergessenen Gossip und überraschende Fakten zur Musik. Jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch einmal zur Königin der Nacht. Wie immer am Ende jetzt eine der Versionen ganz. Ich habe mich entschieden für die Aufnahme, nein, nicht die mit Edda Moser, die durch den Orbit fliegt. Irgendwie ist die außer Konkurrenz. Ich wähle mal die Interpretation von Simone Kermes mit den Instrumenten der Mozartzeit von Concerto Köln. Simone Kermes lässt alle Wut raus. tatsächliche Raserei, aber dabei so viele Schattierungen, so viel Textaussage, so starke Explosionen, dass ich ein wirkliches Höllenerlebnis habe. Interpretationssache ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks.